Ja, um die Liebe soll es heute gehen. Ich muss euch gestehen oder ich muss ein Geständnis ablegen. Was war denn am Dienstag, den 14. Februar für ein Tag? Valentinstag, ja, ich höre das Gemurmel. Ich muss euch gestehen, ich habe kurz dran gedacht, es dann aber wirklich wieder vergessen und meiner Frau keine Blumen geschenkt. Und dafür ist doch eigentlich der Valentinstag da, dass man seiner Frau oder seinen Lieben Blumen schenkt oder Schoki oder sowas. Schoki, wenn schon. Okay. Ich glaube, das kann meine Frau so bestätigen. Wobei die Blumen auch schön sind. Eigentlich mache ich das sehr gerne. Und ich weiß, dass es meine Frau auch sehr gern hat, wenn ich ihr Blumen schenke oder eben Schoki. Dieser Valentinstag ist dafür da, dass man sich seinen Lieben, seine Liebe eingesteht, aber vielmehr noch auch sichtbar macht und zeigt. Ich finde eigentlich den Tag an und für sich gut. Klar, der Tag wird durch die Werbung für Schoki und für Blumen schon auch ganz schön gepusht. Und man kann sich jetzt auch darüber streiten, ob das so gut ist. Man kann sich auch darüber streiten, ob es unbedingt so einen Tag im Jahr braucht, um sich die Liebe einzugestehen und Liebe sichtbar zu machen. Aber ich glaube, dass im Grunde dieser Tag ja wirklich was Gutes hat. Er erinnert uns regelmäßig daran, dass Liebe sichtbar werden soll. Also Annalena, ich verspreche dir, dass ich das nachholen werde. Ihr seid alle Zeugen, ja. Ihr dürft fragen. Die Predigt habe ich überschrieben mit dem Titel Und wieder Liebe. Heute soll es wieder um die Liebe gehen. Es kann ja für den einen oder anderen ganz schön nervig sein, wenn wir Christen ständig über die Liebe sprechen. Ich kann das auch ein bisschen verstehen, vor allem dann, wenn wir viel über die Liebe reden und wenig davon sichtbar wird. Wir wissen ja alle, dass wir uns lieben, also muss ich das auch nicht ständig auch nicht zeigen. Das ist so ein bisschen der Gedanke, der da oft dahinter steckt. Man weiß ja, dass man sich liebt, also ist das Sichtbarwerden von Liebe nicht unbedingt nötig. Ich stelle jetzt so nach einigen Ehejahren fest, dass das eben halt doch nicht so ganz einfach ist mit dem Wissen über die Liebe. Also wenn ich nicht lerne, dass ich ihr noch viel mehr diese Liebe zeige, kann es sein, dass sie sogar irgendwann mal den Glauben an die Liebe, die ich für sie habe, verliert. Und ich gebe zu, ich bin nach 4,5 Jahren Ehe ein blutiger Anfänger, wenn es um Sachen Liebe sichtbar werden lassen geht. Es ist naheliegend, dass wir in das Buch schauen, dessen Verfasser von sich behauptet, die Liebe zu sein, das Wort Gottes. Und die Bibel ist voll davon, von Liebe. Deswegen ist es auch selbstverständlich, dass wir Christen viel über Liebe sprechen. Die Bibel hat die Liebe quasi zur Hauptbotschaft. Sie ist eine einzige Liebesgeschichte von Gott an uns Menschen. Es ist aber auch dabei wichtig zu unterscheiden, das gerade im Neuen Testament das Altgriechisch unterscheidet von verschiedenen Arten von Liebe. Und da gibt's die Eros-Liebe, das ist die sexuelle Liebe, dann gibt's die Philia, das ist die freundschaftliche Liebe, auch die Liebe, die stattfindet zwischen Eltern und Kindern. Und dann ist da noch die Agape. Die Liebe, die bedingungslos ist. Man nennt sie auch die göttliche Liebe oder die christliche Liebe. Und die Bibel, das Neue Testament vor allem, spricht an entscheidenden Punkten vor allem über diese Agape, über diese bedingungslose Liebe. Deswegen ist es wichtig, zum Anfang auch zu sagen, wenn ich heute über Liebe spreche, dann rede ich genauso über diese Liebe, über diese bedingungslose Liebe, diese göttliche Liebe. Ich möchte einsteigen mit dem ersten Vers aus 1. Korinther 13, Vers 3. Da heißt es, wenn ich aber keine Liebe habe, dann nützt mir alles nichts. Paulus im Neuen Testament, einer dieser Liebesfanatiker, der viel über Liebe schreibt und spricht besonders hier in diesem Kapitel 13 vom 1. Korintherbrief über diese Liebe. Einigen von euch ist es sicher auch bekannt, was er da über die Liebe schreibt. Und das sagt er das in dem Nebensatz im Vers 3, wenn ich aber keine Liebe habe, dann nützt mir alles nichts. Die Liebe ist für Paulus das alles Entscheidende. Und das bringt es auch wesentlich auf den Punkt. Weil Gott Liebe ist, möchte er uns beibringen, dass wir Liebe sichtbar werden lassen. Also nochmal anders gesagt, wenn wir lieben, sind wir Gott am ähnlichsten oder dann werden wir Gott am ähnlichsten. Sein Wesen ist Liebe und Ziel unseres Lebens ist eben, Gott immer ähnlicher zu werden. Er hat uns geschaffen als sein Ebenbild. Wenn ich mir vorstelle, wir sind nach dem Ebenbild der Liebe geschaffen, dann ist es doch eine ganz schöne Herausforderung. Deshalb ist die Liebe auch die Grundlage für alle Gebote, die Gott aufstellt. Lesen wir im zweiten Brief vom Johannes, den er an eine Herrin schreibt. Verse 5 und 6. Damit bin ich beim eigentlichen Anliegen meines Briefes, liebe Herrin. Was ich dir schreibe, ist allerdings nichts Neues. Vielmehr möchte ich dich an jenes Gebot erinnern, das uns von Anfang an gegeben war, das Gebot, dass wir einander lieben sollen. Und jetzt Vers 6. Zu lieben bedeutet, sich nach Gottes Geboten zu richten und das Gebot, das alle anderen zusammenfasst und das ihr von Anfang an gehört habt, ist, dass ihr euer ganzes Leben von der Liebe bestimmen lasst. Ja, dass ihr euer ganzes Leben von der Liebe bestimmen lasst. Das zentrale Thema der Bibel soll auch das zentrale Thema unseres Lebens sein. Unser Leben, alles was darin ist, soll bestimmt sein von dieser Agape, von dieser bedingungslosen Liebe. Also der Vers 6 sagt eigentlich Wesentliches aus. Ich könnte hier mit der Predigt eigentlich enden. Genug über die Liebe gesagt. Ich glaube auch oder ich traue euch zu, dass ihr das verstanden habt, was Vers 6 ausdrückt. Gehe ich richtig der Annahme, dass ihr das verstanden habt? Ja? Ich denke, ihr habt es verstanden. Zumindest mit dem Verstand. Was ist eigentlich mit unserem Herzen? Was ist denn eigentlich mit deinem Herzen? Glaubt dein Herz das? Hat dein Herz das verstanden? Was ist mit der Stelle deines Körpers, wo Liebe annehmen kann, wo Liebe produziert, wo Liebe auch weitergibt und freisetzt? Was ist mit deinem Herzen? Hat dein Herz schon, ich sag mal, verstanden? Glaubt es schon, dass es tatsächlich so ist, dass Liebe das alles Entscheidende ist? Also in unserem Leben gibt es in Sachen Liebe eine Diskrepanz zwischen dem hier oben und zwischen dem hier unten, zwischen dem Verstand und dem Herzen. Wie oft denke ich im Nachhinein, im Alltag, ach Mann, warum war jetzt dieser Gedanke nicht von Liebe geprägt? Warum hast du dieses, was du gerade getan hast, nicht durchdrungen von der Liebe Gottes gemacht? Oder warum war das Wort, das, was du gerade gesagt hast, so wenig nach der Liebe Gottes ausgerichtet? Eigentlich habe ich ja schon verstanden, was hier in Vers 6 steht. Dass ich mein ganzes Leben nach der Liebe Gottes ausrichten soll und bestimmen lassen soll. Aber es gibt da diese Diskrepanz. Und erschreckend finde ich, dass mir das am häufigsten passiert bei den Personen, die ich am meisten liebe. Jesus und meine Frau Annalena. Gut ist, dass Gott von dieser Diskrepanz weiß. Oder ich glaube, dass er davon weiß. Sonst würde er uns nicht so häufig darauf hinweisen in seinem Wort. In Bezug auf Liebe spricht er immer wieder auch die Gemeinde im Speziellen an. Die Geschwister, die Brüder und Schwestern, die Glaubensgeschwister. Ich möchte Galater 6, Vers 10 lesen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Spannend hier, dass die besondere Aufmerksamkeit und Liebe auf die Glaubensgeschwister ausgerichtet ist. Freunde kann man sich bekanntlich aussuchen. Bei der Familie sieht es schon anders aus. In Familie wird man hineingeboren. Die kann man sich nicht aussuchen. Also wer sich entschieden hat, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen, der seine Sünde bekannt hat, der jetzt mit Jesus unterwegs ist, der sich bekehrt hat zu ihm, ist neu geboren. Er hat eine Wiedergeburt erlebt. Er ist hineingeboren in eine neue Familie. Und diese Wiedergeburt geschieht bei der Bekehrung und wird sichtbar durch die Taufe. Also wenn du Jesus in deinem Leben als Herrn hast, als Chef über dein Leben, dann bist du in eine Familie hineingeboren, ob du das willst oder nicht. Und ich sag mal, in so einer Familie gibt's Normalos, so wie du und ich. In so einer Familie gibt's aber auch schräge Typen, wie du und ich. Und in so einer Familie gibt's auch Menschen, die manchmal richtig nerven, wie du und ich. Und diese Familie kannst du dir eben nicht aussuchen. Jetzt mag der ein oder andere sagen, ja, aber man kann ja die Gemeinde wechseln. Und ich glaube, dass es Fälle gibt, wo es tatsächlich sinnvoll ist, die Familie, zumindest die Ortsfamilie, zu wechseln. Aber ich glaube, dass es da andere Maßstäbe gibt, die dann entscheidend sind. Ich glaube, für dich ist es dran, die Familie zu wechseln, wenn du zum Beispiel die Lehre, die verkündigt wird, nicht mehr mit dem Wort Gottes vereinbaren kannst. Ich glaube, dass es weniger sinnvoll ist, die Familie zu wechseln, weil du genervt bist von manchen Personen, weil du es einfach nicht schaffst, diese Person zu lieben. Ich finde das nicht so sinnvoll, weil in der anderen Gemeinde diese nervigen Personen so oder ähnlich auch auf dich warten. Ich möchte jetzt zwei Hürden nennen. Es gibt sicher noch viele, viele mehr. Ich möchte zwei Hürden nennen, warum denn Liebe manchmal so schwer sein kann. Vor allem diese bedingungslose Liebe. Bevor ich also diese zwei Hürden nenne, möchte ich nochmals sagen, es ist wichtig, Es ist nicht nur wichtig, es ist alles entscheidend, dass wir lieben. Also das ist jetzt ein Thema heute Morgen, ein grundlegendes Thema, ein zentrales Thema und das alles entscheidende Thema. Ich möchte diese erste Hürde nennen. Hürde Nummer 1 ist für mich, dass ich selbst diese bedingungslose Liebe von Gott annehmen muss. Die Liebe Gottes entspringt nicht irgendeiner Gefühlswallung. Gott hat sich entschieden, dich zu lieben. Lesen wir in Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also Gottes Liebe ist ein Fakt und keine Laune. Gott hat sich entschieden, seine Liebe in unsere Herzen auszugießen. Gott hat sich entschieden, uns den Heiligen Geist zu geben. Das tat er nicht, weil er gerade irgendwie lustig war oder irgendwie Lust dazu hatte. Nein, das war eine geplante Tat von ihm. Ich möchte es auf uns persönlich herunterbrechen. Also hier begegnen wir ja der größten Diskrepanz zwischen dem Verstand und dem Herzen. Und jetzt möchte ich zuerst den Verstand ansprechen, weil wahrscheinlich das Herz sowieso nicht gerade zuhört. Unabhängig von deinen Gefühlen, unabhängig von Gottes Gefühlen, unabhängig von deiner Schuld, von deinem Versagen, unabhängig von deinem Unvermögen, hat Gott sich entschieden, dich zu lieben. Verstehst du das? Ich hoffe, dass das ein bisschen in deinem Verstand ankommt. Und ich habe den Wunsch, dass es noch mehr auch in deinem Herzen ankommt und wenigstens ein bisschen was davon runtersickert. Er hat sich entschieden, dich zu lieben, ob du das willst oder nicht. Jeder Mensch geht als Geliebter Gottes durch diese Welt. Und leider gibt es noch viel zu viele Menschen, die das noch nicht entdeckt haben und für sich in Anspruch nehmen. Jetzt möchte ich doch noch dein Herz ansprechen. Die Schwierigkeit deines Herzens ist, dass sie etwas anderes gewöhnt ist. Dein Herz ist gewöhnt, dass sie Liebe, Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommt, wenn Leistung gebracht wird. Und es ist nötig, dass du deinem Herz einer Umgewöhnung unterziehst. Und diese Umgewöhnungsphase beginnt dann, wenn ein Mensch sich für Jesus Christus entscheidet. Und ich weiß, das Herz hat es nicht leicht, weil Gefühle im Herzen stark sind. Gefühle prägen und sie prägen sich fest ein. Das Gefühl der Zurückweisung, weil man sich nicht so verhalten hat, wie Eltern das wollten. Oder das Gefühl der Zurückweisung, weil man nicht die Leistung erbracht hat, die gefordert und erwartet war. Gibt es viele Gefühle, die sich schwer und stark in unser Herz eingeprägt haben. Und es braucht Zeit, diese Gefühle auszutrauern. Und ich möchte eine kleine Übung mit euch machen. Vielleicht ist es euch hilfreich, wenn ihr dazu die Augen schließt. Jetzt geht es also nicht um euren Verstand, sondern um euer Gefühl, also um euer Herz vielmehr. Stell dir mal vor, Jesus steht vor dir und er nimmt dich in den Arm und sagt dir, ich liebe dich. Und er umarmt dich ganz fest. Und du findest die erste Ausrede, warum das gar nicht sein kann. Jesus, du kannst mich doch gar nicht lieben. Schau mich doch an. Und du bist weiter in dem Arm von Jesus und er sagt, doch, ich liebe dich. Aber schau meine schlechten Gedanken an. Und du bist in den Arm von Jesus und er sagt, doch, ich liebe dich. Aber ich versage und mach Sachen, die dir nicht gefallen. Und du bist weiter in den Arm von Jesus und er sagt, ich liebe dich. Aber ich müsste noch viel mehr Gutes tun, bevor du mich wirklich lieben kannst. Und du bist fest in den Arm von Jesus und er sagt, ich liebe dich, unabhängig davon. Egal welches Argument dein Verstand bringt und egal welches Gefühl dein Herz hervorbringt, Gottes Liebe für dich ist eine Entscheidung, die er getroffen hat und nicht irgendeine Laune. Ihr könnt eure Augen wieder öffnen. Diese Debatte könntet ihr stundenlang führen. Es würde sich nichts an dieser beständigen Aussage von Jesus ändern, dass er dich liebt. Klar, das ist unser Herz nicht gewöhnt. Aber in der Nachfolge Jesus wird es möglich, dass du dein Herz umgewöhnst. Dass es zur Gewohnheit wird, von dieser bedingungslosen Liebe zu zehren. Ich lade dich ein, wenn du so eine Person bist, wo immer wieder an der Liebe Gottes zweifelt, diese Übung in den Alltag einzubauen, dass sich dein Herz öffnet und ruhig wird und immer mehr glaubt, dass das tatsächlich wahr ist, dass Jesus dich liebt. Wichtig dabei ist sicher, dass du mit einem positiven Grundgefühl aus dieser Übung rausgehst. Diese erste Hürde, Gottes Liebe für sich selbst annehmen, ist sicher die herausforderndste. Ich möchte noch eine zweite nennen. Die zweite Hürde habe ich ganz schlicht und einfach dein Egoismus genannt. Dazu nochmal aus Galater 5, der Vers 13. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Paulus spricht hier wieder diese Glaubensgeschwister an, also euch. Und er spricht von der Agape, also dieser bedingungslosen Liebe, verbunden mit dem Dienst und der Hingabe. Und klar, dafür war Jesus uns das größte Vorbild. Er hielt seinen Platz im Himmel nicht irgendwie wie eine ergaunerte Beute fest. Nein, er war selbstlos und hat die Herrlichkeit dort verlassen, ist auf diese Erde gekommen und hat seine 33 Lebensjahre hingegeben für dich und ist gestorben. Bedingungslose Liebe heißt Hingabe, heißt Dienen. Bedingungslose Liebe heißt sogar Selbstverleugnung. Und es klingt sehr unattraktiv, vor allem für unseren Egoismus. Weniger nach dem Wohl von mir selbst und mehr nach dem Wohl des anderen zu fragen. Und an diesem Punkt merke ich auch persönlich, wie schwer mein Weg ist, wie steinig dieser Weg ist, den ich gehe, um Gott seiner Liebe ähnlicher zu werden, mehr in dieses Ebenbild von Gott verwandelt zu werden. Liebe kann ganz schön anstrengend sein, weil es eben keine Gefühlswallung ist, sondern eine Entscheidung. Ich möchte zum Schluss nochmal Römer 5, Vers 5 zurückholen. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. So anstrengend Liebe sein mag oder erscheint, ist es doch gut zu wissen, dass diese bedingungslose Liebe nicht aus uns selbst herauskommt, nicht ein Produkt unseres Lebens ist oder unserer Anstrengung. Nein, und das ist die gute Botschaft von heute Morgen, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und der Heilige Geist ist uns gegeben. Der christliche Glaube kommt ohne selbstgerechte Leistung aus. Die Nachfolge von Jesus gründet auf dem Prinzip Gnade. Deine Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen ist gegründet in der Gnade. Gott hat dich zuerst geliebt. Sein Heiliger Geist setzt dein Herz frei. Krampf dich nicht ab, jemanden zu lieben. Tu es, weil du es kannst, nicht weil du es musst. Tu es, weil du befähigt bist, von Gott bedingungslos zu lieben. Zwei Hürden. Ich möchte schließen mit einem Tipp, wie das konkret passieren kann, dass Liebe mehr und mehr sichtbar wird. Wie können wir Glaubensgeschwister, die wir nett finden, und Glaubensgeschwister, die manchmal nerven, noch mehr lieben? Und wie kann diese Liebe vor allem sichtbar werden? Der beste Ausdruck von Liebe ist Zeit. Zeit ist der wertvollste Liebesbeweis, den du einem anderen Menschen machen kannst. Wenn du deine Zeit gibst, gibst du einen Teil von deinem Leben. Und das ist ein Teil, den du nie wieder zurückbekommst. Deshalb ist die Zeit etwas so was Wertvolles. Dein Leben ist die Zeit, die dir zur Verfügung steht, kann man sogar sagen. Und mit dieser Zeit gibst du quasi dich selbst. Das ist, was Jesus tat, als er sich hingab. Es gibt sicher noch einige Hürden mehr und es gibt noch viele Tipps, die ich euch jetzt weitergeben könnte. Dazu reicht die Zeit heute Morgen aber nicht. Und gerade weil das Thema so groß ist, die Liebe, ist es an uns Christen dran, viel über die Liebe zu sprechen. Und wir werden damit auch nicht aufhören. Die Liebe ist nämlich das alles Entscheidende in unserem Leben. Wie Paulus eben sagt, wenn ich aber keine Liebe habe, dann nützt mir alles nichts.